Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und für alle, die sich kommunale Themen interessieren. Wir sprechen über Hintergründe, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Klar, pragmatisch und aus der Perspektive der kommunalen Praxis. Heute geht's ums Ganze. Wir sprechen über Finanzen, Zukunftspakte, Staatsreform und politische Verantwortung. Wie kann es gelingen, die Kommunen wieder handlungsfähig zu machen, finanziell, politisch und gesellschaftlich? Welche Reformen brauchen wir dringend? Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen und leite unser Berliner Büro. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch die herzliche Einladung zur Jungen Bürgermeister Jahreskonferenz 2026. Am 21. und 22. Mai treffen wir uns wieder in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. 2 Tage lang diskutieren wir unter dem Motto Wir machen das, die zentralen Themen unserer kommunalen Praxis, Staatsmodernisierung und Digitalisierung, Sicherheit und Resilienz sowie Demokratie unter Bedrohung. Bereits zugesagt haben unter anderem Altbundespräsident Christian Wulff, Ricarda Lang und KGSD-Vorstand Klaus Effing. Auch der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, Christoph de Vries, hat seine Teilnahme angekündigt. Und weitere prominente Gäste sind angefragt. Neben dem inhaltlichen Programm bleibt auch viel Raum für Austausch, Vernetzung und Gespräche mit Partnern, Ausstellern und untereinander. Der Anmeldelink und das vollständige Programm findet ihr ab sofort auf unserer Webseite. So, jetzt freue ich mich aber sehr, dass heute André Berghegger zu Gast bei uns ist. Seit Januar 2024 ist er als Nachfolger von Dr. Gerd Landsberg Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Zuvor war er von 2013 bis 2023 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 21 bis 23 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Von 2006 bis 2013 war er hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Melle im Landkreis Osnabrück. Herzlich willkommen, Herr Berghegger. Herzlich willkommen, André.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr mich gefragt habt, Henning. Bin gerne dabei und bin gespannt auf die Fragen und Antworten und auf das Gespräch. Wichtiges Thema, was uns gerade alles so vor Ort beschäftigt.
Ja, du warst Bürgermeister, Bundestagsabgeordneter und bist heute Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Ich hatte es ja gerade aufgezählt. Rückblickend, was war der einfachste Job?
Jede Tätigkeit hat so seinen Charme und seine Herausforderungen. Ich glaube, die Zeit entwickelt sich, die Perspektiven entwickeln sich weiter. Man gewinnt auch an Erfahrung. Das kann ich, glaube ich, so durchaus betonen. Und insgesamt ist es, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Aufgabe, sich für die Kommunen einzusetzen, aus unterschiedlichen Perspektiven heraus dieses Thema zu verfolgen. Und das habe ich eigentlich versucht, als Bürgermeister natürlich vor Ort den direkten, unmittelbaren Draht mit den Menschen vor Ort, mit den Bürgerinnen und Bürgern, als Abgeordneter weiter weg, aber die grundlegenden Entscheidungen natürlich mit beeinflussen und immer wieder die Erfahrungen von vor Ort mitzunehmen. Das war mir immer ganz wichtig, die Rückmeldung zu bekommen. Was macht ihr denn da in Berlin im Bundestag? Und das immer einzubringen als praktische Perspektive. Ja, und jetzt die Führung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes als Hauptgeschäftsführer. Das rundet das Ganze vielleicht irgendwie ab. So hat man unterschiedlichste Perspektiven und kann jetzt generell für die Kommunen mit den vorherigen Erfahrungen auch noch sprechen und sich einsetzen. Alles schwierig, alles herausfordernd, aber alles sehr, sehr wichtig und das macht Spaß.
Was ist im Moment wichtiger, Gestaltungswille oder Krisenmanagement?
Gestalten in der Krise, könnte man vielleicht sagen. Wir haben wirklich historisch herausfordernde Zeiten. Man soll nicht so mit Superlativen sprechen, aber wenn du dir die ganzen Rahmendaten anschaust, die sind euch ja auch bekannt, auch in dem Netzwerk junger Bürgermeister. Wir hatten noch nie eine Phase, in der die Defizite so groß waren, wie sie jetzt sind. Und wir hatten noch nie eine Phase, die so lange angedauert hat, wie sie jetzt andauert, weil wir im Moment keinen Lichtblick sehen, kein Licht am Ende des Tunnels. Und das macht die Situation halt so besonders in der Länge und in dem Ausmaß.
Ist es denn jetzt nach wie vor noch eine konjunkturelle Delle oder ist es eigentlich schon ein struktureller Kipppunkt?
Also wir müssen ja unterscheiden. Die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land ist natürlich, wenn man so will, 3 Jahre nacheinander Rezession. Jetzt reden wir über leichte Zuwächse oder eine Stabilisierung. Aber auf der kommunalen Ebene reden wir von strukturellen Problemen und von strukturellen Defiziten. Das kann man ganz einfach erklären. Die Einnahmen sind bis vor geraumer Zeit immer noch leicht mitgewachsen, aber die Ausgabendynamik die kannten wir in diesem Ausmaß überhaupt nicht. Und deswegen haben wir ein strukturelles Problem, weil wir trotz leicht wachsender Einnahmen die Ausgaben überhaupt nicht mehr annähernd decken können.
Jetzt gab es ja gerade das Konjunkturpaket. Wir hatten da als Netzwerk, wahrscheinlich der Städte- und Gemeindebund, auch mehrfach Anfragen. Zuletzt gab es einen Beitrag in ZDF Wieso, wo Dominik Brasch irgendwie sozusagen den praktischen Teil beigesteuert hat und du quasi den theoretischen Hintergrund geliefert hast im Beitrag. Bei uns, als die Anfrage ankam, hieß es, ja, jetzt gibt es ja das Konjunkturpaket und die Steuereinnahmen steigern auch sicher auch ein bisschen. Was machen denn die Kommunen jetzt mit dem vielen zusätzlichen Geld? Und da musste ich dann der Journalistin erstmal so ein bisschen viel Wasser in ihren Wein gießen, weil das ist ja eigentlich kein bisschen zusätzliches Geld da. Es soll zwar zusätzlich sein, müssen wir da als Kommunen sozusagen auch in Richtung Medien, in Richtung Gesellschaft viel mehr zeigen, wie schlimm es wirklich ist?
Also wir machen ja hier einen Podcast und kein Video, weil sonst hätte man mich jetzt etwas schmunzeln sehen können, als du die Frage gestellt hast. Der Ernst der Lage wird dadurch überhaupt nicht deutlich. Also wir reden aktuell über Summen und über Beträge, die waren für uns bis vor wenige Jahre waren die unvorstellbar. Wir reden davon, dass idealerweise 100 Milliarden Euro des Sondervermögens an Länder und Kommunen ausgekehrt werden. 100 Milliarden. Das waren bis vor einiger Zeit waren das unvorstellbare Summen. Aber wenn man jetzt sieht, in welcher defizitären Lage wir uns befinden, ich kann da gleich noch gerne ein, zwei Zahlen zu nennen, aber dann steht unterm Strich, dass wir mit diesem vielen, vielen Geld, was hoffentlich bei uns ankommt und schnell ankommt vor Ort, dass wir dadurch nur einen Abschwung etwas abmildern können. Aber wir sind weit weg davon, diesen Abschwung aufzuhalten, geschweige denn wieder den Blick nach oben zu richten, dass wir mehr investieren vor Ort. Mach das mal deutlich. Regelmäßig ermittelt die KfW mit einem sogenannten KfW-Kommunalpanel die Situation, die finanzielle vor Ort und insbesondere, wie geht es der kommunalen Infrastruktur? Und da haben wir aktuell ein Defizit in der kommunalen Infrastruktur bei rund 216 Milliarden Euro. Selbst wenn wir 100 Milliarden komplett bekommen würden, was nicht der Fall ist, die Länder bekommen auch einen Teil davon. Selbst wenn wir 100 Milliarden bekommen würden, sieht man, dass das noch nicht mal ausreicht, in dieser unvorstellbaren Höhe den Rückstand abzubauen. Und wir haben noch Zukunftsaufgaben. Wir müssen uns auf den Klimawandel einrichten. Wir müssen die Digitalisierung voranbringen. Wir müssen die Energiewende gestalten und. Alles Zukunftsaufgaben, die sind da noch gar nicht mit eingepreist. Das zeigt eigentlich die Dimension, über die wir gerade reden. Die Situation ist sehr, sehr ernst.
Aber da hilft ja erstmal auch mehr Geld nicht wirklich, sondern da hilft ja wahrscheinlich eher, dass man an diese Aufgabenverteilung zwischen Bund, Land und Kommunen rangeht. Da ist dann die Frage, du hast eben gesagt, die Sozialausgaben steigen, gerade die Jugendhilfe. Da kann ich mich ja jetzt nicht hinstellen und kann sagen, okay, die Zahlungen lasse ich einfach mal sein, also ohne dass ich jetzt in einen massiven Sozialabbau irgendwie reinrenne, was ja auch, sage ich jetzt mal, zumindest also schon mal politisch nicht wirklich einfach durchsetzbar ist. Gesellschaftlich natürlich auch in der aktuellen Situation massivste Verwerfungen natürlich dann halt bedeutet, die dann wieder die Kommunen ausbaden müssen. Also ich habe ja da so einen Teufelskreis. Ich sehe ganz viele Punkte, die schief laufen und weiß nirgends, wo ich reingreifen kann. Oder kann man irgendwo reingreifen?
Ich glaube, wir müssen irgendwo reingreifen. Also erstmal nicht, dass das falsch verstanden wird. Wir sind als kommunale Ebene dankbar für jeden Euro, den wir zusätzlich bekommen, um in dieser Situation eine Perspektive zu bekommen. Und deswegen sind wir dankbar für dieses Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz. Das sind aber investive Vorhaben. Unser Problem ist oder unsere Situation ist, wir müssen die Infrastruktur vor Ort, machen wir es doch mal praktisch, die Straßen, die Kitas, die Schulen, die Kultureinrichtungen, die Sporteinrichtungen, wir müssen das alles in Schuss halten und idealerweise modernisieren, um eine liebens- und lebenswerte Gemeinde oder Stadt für die Menschen und Unternehmen anbieten zu können, vorhalten zu können, dass man eine Perspektive bietet. Auf der anderen Seite stehen die konsumtiven Ausgaben. Und da ist die Dynamik in den letzten Jahren halt so groß, dass wir einfach immer wieder dafür werben müssen. Und ich glaube, das macht man doch zu Hause auch. Wenn wir uns alle Wünsche nicht mehr erlauben können, dann müssen wir irgendwo sparen. Wir brauchen ja auf der einen Seite Einnahmen und müssen danach die Ausgaben definieren. Und wir können nicht die Ausgaben diskutieren und dann schauen, wo kriegen wir die Einnahmen dafür her. Also wir müssen Prioritäten setzen und wir müssen einfach sagen, wir können uns nicht mehr all das erlauben in diesem Umfang, wie wir es in Zeiten einer florierenden Wirtschaft, wie wir es uns erlauben konnten. Und das ist der Spagat oder die schwierige Situation, die du auch angedeutet hast. Wo schneidet man ein? Wie schneidet man ein? Was macht man? Da gibt es genügend Ideen, wie man das umsetzen kann. Ich glaube, als erstes mal in einer so schwierigen Situation müssen wir Bund, Länder und Kommunen unter einen Hut kriegen, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass wir sagen, wir verständigen uns auf einen Kanon von Maßnahmen und schauen dann, wie können wir das den Menschen erklären und vermitteln. Das ist erstmal, wie macht man das? Und was macht man? Dann wäre das Erste, dass wir keine zusätzlichen Aufgaben, keine zusätzlichen Ausgaben auf die kommunale Ebene übertragen bekommen. Dass wir den Status quo erstmal im Blick behalten. So schwierig das auch fällt, weil Politik will ja eigentlich gestalten und gestalten will man mit Zweifel mit Aufgaben. Das funktioniert aber nicht mehr. Und dann müssen wir schauen, wo sind die Kostentreiber und wie können wir jetzt meinetwegen effektiver werden, wie können wir die Digitalisierung heranziehen, wie können wir Prozesse optimieren, wie können wir Zuständigkeiten auf andere übertragen. Also all das im vorhandenen System schlanker, schneller, besser werden. Und wenn das aber nicht reicht, dann müssen wir uns tief in die Augen schauen und müssen sagen, was ist denn an materiellen Ausgaben, insbesondere im sozialen Bereich im weitesten Sinne da, wo wir darüber reden müssen, wo wir besser werden müssen und wo wir was verändern müssen. Und nicht jede Veränderung ist komfortabel, aber in der Situation sind wir halt jetzt. Wir müssen jeden Stein eigentlich umdrehen, aber über allem steht, gerade bei dem Sozialstaat, der ist im Grundgesetz garantiert. Wir müssen natürlich das Existenzminimum von jedem Einzelnen wahren. Wir wollen denjenigen helfen, die der Hilfe bedürfen. Aber wir müssen halt mal Kriterien hinterfragen und so schauen, wo kann man noch Geld sparen.
Und da sind wir natürlich in genau dem Teil, da sind sozusagen lauter Minen verteilt, weil natürlich alles, was man irgendwie anfasst, gibt es natürlich tausend Gründe, warum man genau das vielleicht nicht anfassen sollte. Und so glaube ich, es ist vielleicht dann doch vielleicht am Ende kein Haushaltsproblem, sondern ein Steuerungsproblem des Staates insgesamt. Und da erlebe ich zumindest auch aus dem Netzwerk raus. Dominik Brasch hatte letztens in einer Veranstaltung das Beispiel gebracht. Er musste jetzt irgendwie Schulsozialarbeit, kann er sich nicht mehr leisten. Er weiß genau, dass ihm das auf die Füße fallen wird perspektivisch, aber im Haushalt jetzt kriegt das einfach nicht mehr unter. Und dann muss man das entscheiden als Bürgermeisterin, als Bürgermeister, wo man weiß, dass es falsch ist, wo man weiß, dass die Folgekosten wahrscheinlich sogar höher sein werden als das, was ich jetzt kurzfristig einspare. Aber so ist es ja im Moment. Im Moment sind die Kommunen quasi damit alleingelassen und müssen irgendwie vor Ort gucken, dass sie ihre Haushalte irgendwie zurechtgedrückt bekommen, anstatt dass man irgendwie diese zwei Schritte zurück macht und sagt, so, wir setzen uns eigentlich wirklich mal zusammen und gucken, was kann Staat und wie steuern wir das am besten und auch auf welcher Ebene findet viele Sachen statt. Das ist ja auch dann noch die Frage. Und das war ebenso auch der Satz. Das sind ja nicht alles Volksfeste, die da irgendwie zusätzliche oder freiwillige Aufgaben, das sind ja auch vielleicht im Wort schon etwas falsch bezeichnet, weil es ist ja so freiwillig jetzt gar nicht, sondern es ist halt schon extrem wichtig. Und wo fange ich dann an zu kürzen, wenn ich es denn halt muss?
Also es gibt ja auch Mechanismen vor Ort. Und wenn ich den Beitrag von Wieso erinnere, ich glaube, Dominik ging auch durch seine Stadt, dann sind es eben Sporteinrichtungen, kulturelle Einrichtungen, die als freiwillige Institutionen eben in Frage gestellt werden. Und wenn ich meinen Haushalt vor Ort nicht ausgleichen kann, dann wird es am Ende die Kommunalaufsicht vorgeben, wie ich mit meiner Finanzlage umzugehen habe, welche Einsparziele, welche Potenziale ich heben müsste für die Zukunft. Und das wollen wir ja alles nicht. Das wird sich nicht ganz vermeiden lassen, aber deswegen müssen wir ja dringend an die grundsätzliche Diskussion heran und sagen, woher kommt es denn, dass wir finanziell jetzt so Land unter haben? Und das liegt daran, dass insbesondere Bund und Länder uns Aufgaben ohne Kostenausgleich, personell wie sachlich, übertragen haben. Das konnten wir alles mit Wirtschaftswachstum wettmachen in den letzten Jahren. Aber wenn Aufgaben weiter übertragen werden und die Wirtschaft schlecht läuft, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dann sind das halt Bedingungen, die kann man nicht einfangen vor Ort. Und deswegen über allem muss stehen, Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, dass wir dadurch gesamtstaatlich Steuermehreinnahmen bekommen. Das heißt, wir müssen wettbewerbsfähig sein. Das wird schwerpunktmäßig auf der Bundesebene und auf der Landesebene entschieden. Und wir müssen dann gesamtstaatlich schauen, Bund, Länder und Kommunen, wo können wir diesen Aufgabenbestand jetzt temporär, wo können wir den hinterfragen? So, das ist nicht alles schön, du hast es ja auch angesprochen, weil langfristig macht das oftmals keinen Sinn. Aber wir haben nun mal die Erkenntnis, wir haben begrenzte Mittel und haben damit einen Aufgabenbestand zu erfüllen. Jeder wird vor Ort sagen, Pflicht vor Kür, was müssen wir, was können wir? Auch wenn es schwer ist, müssen da Veränderungen erfolgen. Und wir hoffen ja, es gibt diverse Gesprächsformate auf der Bundesebene. Wir hoffen ja, dass nicht nur die Erkenntnis da ist, das glaube ich, sowohl Bund als auch Länder haben diese Erkenntnis, sondern dass nach dieser Erkenntnis auch Ergebnisse erfolgen, dass wir kommunal entlastet werden. Und wenn wir sagen, die Einnahmeseite können wir nicht beliebig nach oben schrauben, natürlich müssen wir, glaube ich, über alles nachdenken, aber nach fest kommt ab, das heißt, man darf nicht überziehen mit der Belastung, dann müssen wir eben schauen, wo wir die Aufgaben und damit die Ausgaben deutlich senken können. Und diese Gespräche laufen aktuell.
Also Baden-Württemberg wird ja gerade ein Baden-Württemberg-Pakt für handlungsfähige Kommunen diskutiert. Ist das auch im Blick auf den angekündigten Zukunftspakt Bund, Länder, Kommunen, ist das da ein richtiger Weg?
Also ich habe den Pakt in Baden-Württemberg auch gelesen. Da sind gute Ansätze, viele wichtige Punkte drin. Das muss man natürlich gesamtstaatlich sehen auf der Bundesebene. Jedes Land wird das auch machen und ich finde das gut. Da haben sich die kommunalen Spitzenverbände ja zusammengeschlossen und mit dem Land diese Diskussion aufgenommen und das zu Papier gebracht. Der Zukunftspakt bei uns, der steht im Koalitionsvertrag. Da steht drin, Bund, Länder und Kommunen wollen diesen Zukunftspakt angehen. Zudem sind wir noch nicht eingeladen. Es ist eines der Gesprächsformate, auf dessen Start wir noch warten. Und ich persönlich oder wir haben das so verstanden, dass dieser Zukunftspakt natürlich so die Klammer bilden könnte. Wir haben verschiedene Gesprächsformate, wo Teilbereiche diskutiert werden. Sozialpakt nehme ich mal heraus oder Modernisierungsfragen. Aber oftmals ist in diesen speziellen Gesprächsformaten ist immer ein Passus über grundsätzliche Finanzierungsfragen reden wir hier nicht, sondern das muss an anderer Stelle geklärt werden. Oder aber es gibt keine Einigung bei einzelnen Fragen. So verstehe ich diesen Zukunftspakt, wenn es um wesentliche Einigungen geht, wenn es um Finanzfragen größerer Art geht, dass man da das in diesem Zukunftspakt diskutiert, vielleicht holzschnittartig, welche staatliche Ebene erfüllt welche Aufgaben mit welchen finanziellen Mitteln. Und da warten wir auf die Einladung, denn wir dürfen uns nicht Sand in die Augen streuen oder streuen lassen und sagen, wir reden jetzt zu unterschiedlichsten Themen, differenzieren Teilaspekte völlig aus und haben Daten ermittelt mit großer Validität und Nachprüfbarkeit, aber unterm Strich werden wir nicht entlastet als kommunale Ebene. Das darf dabei nicht rauskommen. Am Ende zählt für uns die tatsächliche Entlastung und Unterstützung unterm Strich.
Grundsätzlich verlieren wir uns nicht vielleicht auch seit Jahren immer mal im Klein-Klein von einzelnen Forderungen. Dann wird irgendwie da irgendein Gesetz beraten, das gute Kita-Gesetz, und dann wird irgendeine Rechnung aufgemacht, das kostet dann so viel. Und ob das dann alles so stimmt, lassen wir einfach mal außen vor. Zwischendurch gibt es einfach so alte Verteilungskämpfe, wie wir sie irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie zwischen den verschiedenen politischen föderalen Ebenen so haben. Oder brauchen wir einfach mal eben diese grundsätzliche Neuorientierung? Oder könnte die überhaupt gelingen? Also das ist ja dann auch immer so eine Frage, so ein großes, eingeübtes System, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch alles sehr austariert. Und wenn man da jetzt auf einmal mit zu großen Änderungen rankommt, dann verschreckt man ja auch alle und erreicht vielleicht sogar das Gegenteil. Was ist denn da möglich in diesem System?
Ich glaube, immer dann, wenn sich negative Entwicklungen über einen langen Zeitraum entwickelt haben, Probleme über einen langen Zeitraum entstanden sind, Schwierigkeiten über einen langen Zeitraum entstanden sind, dann gibt es nicht die Maßnahme, den Aspekt, den beschließen wir, setzen um und alles ist wieder gut. Das heißt, wir werden auch längere Zeit brauchen, um ein System so wieder in die Waage zu bringen. Ich glaube, das ist.
Haben die Kommunen die Zeit denn?
Nein, die haben wir nicht. Deswegen fordern wir neben allen Maßnahmen, die wir auch mit langfristiger Wirkung diskutieren, eine Soforthilfe. Und diese Soforthilfe muss natürlich das Defizit, was wir angehäuft haben, abdecken, damit wir handlungsfähig sind. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben jetzt in 2 Jahren 55 Milliarden Euro Defizite angehäuft. 55 Milliarden. In einem Jahr
plus das Anwachsen des Investitionsstaus.
So ist das. In einem Jahr Defizit, was wir im letzten Jahr, es wird noch genau berechnet, aber über 30 Milliarden Euro liegen. So, und das muss ausgeglichen werden. Da muss uns Hilfe zukommen in großer Größenordnung. Und dann haben wir auch wenn es schwerfällt, aber dann hätten wir auch Luft, um Strukturen anzugehen, die ja logischerweise nicht von heute auf morgen zu einer Verbesserung führen. Strukturen heißt immer, ich passe Verfahren an und dann kommt über einen Zeitraum von 1-2 Jahren kommt der Entlastungseffekt. Also beides muss so sein. Keine neuen Aufgaben und Ausgaben übertragen. Soforthilfe, damit wir handlungsfähig sind und das auf mehrere Schultern verteilen, Bund, Länder und Kommunen. Und dann diese Strukturänderungen, die aber erst in 1-2 Jahren dann überhaupt Wirkung zeigen können.
Und wenn die Soforthilfe da ist, ist dann der Druck noch hoch genug, dass man an die Strukturänderungen dann rankommt? Oder ist dann nicht die Gefahr, dass dann das heißt, ach, jetzt läuft es ja wieder, jetzt haben wir haben jahrelang sozusagen die Probleme überlagert dadurch, dass wir wegen dem Wirtschaftswachstum genug Geld hatten und dann konnten wir die Probleme damit lösen. Jetzt ist es eben nicht mehr so. Und der Druck ist jetzt höher. Vielleicht kommt, also ist die Frage, nehmen wir Druck raus und haben dadurch dann halt weniger Bedarf, die Strukturänderungen durchzuführen.
Ich glaube, es muss ein Gesamtpaket sein. Das macht die Sache ja so komplex. Aber wir müssen konditionieren. Das heißt, wenn der Bund irgendwas hoffentlich zusagt, muss auch die Zusage der Länder da sein und muss auch unsere Zusage da sein, sich einzubringen in die Lösung des Systems. Und wenn wir über mittel- bis langfristige Lösungen sprechen, muss auch konditioniert sein, uns muss jetzt auch geholfen werden. Also ich glaube, es ist ein Gesamtpaket, um da zu einer Verbesserung zu kommen. Und nochmal, über allem, insbesondere der Bund und die Länder müssen Maßnahmen treffen, damit wir wettbewerbsfähiger werden, weil nur durch Wirtschaftswachstum kriegen wir gesamtstaatlich mehr Einnahmen, die wir dann verteilen können. Im Moment hat der Bund ein riesiges Defizit. Europäische Angaben fürs letzte Jahr liegen schon vor nach Destatis. Der Bund hat sein Defizit vergrößert. Wir haben unser Defizit vergrößert und die Länder in der Gesamtheit haben ihr Defizit halbiert. Aber es sind überall Defizite. Und deswegen, glaube ich, müssen wir ein Gesamtpaket schnüren.
Gut, und wir müssen natürlich auch weg von diesen Verschiebebahnhöfen. Gerade absolut. Wenn jetzt, es bringt ja nichts, wenn dann eine Ebene dann besser dasteht als und die anderen dafür schlechter. Dann hat man gesamtgesellschaftlich ja nichts gewonnen. Vielleicht noch eine andere Frage, was jetzt auch die Kommunikation und die Wahrnehmung der kommunalen Realitäten. Also ich glaube, wir wissen über die Realitäten in den Kommunen sehr gut Bescheid. Die Hörerinnen und Hörer in den allermeisten Fällen auch, bis auf die drei, schöne Grüße, die sich jetzt verirrt haben und den Podcast sozusagen zufällig hören. Ich habe auf dem GovTech-Gipfel Ende Februar mit ein paar Leuten gesprochen, gerade so bei den Startups, und die waren wirklich überrascht, dass die dramatische Finanzlage der Kommunen wirklich so schlimm sein soll. Die haben das irgendwie so, in ihrer Wahrnehmung sind das so diese typischen politischen Verteilungskämpfe, die da irgendwie geführt werden. Und jetzt fingen sie irgendwann an nachzudenken und haben gesagt, huch, wenn dann, klar, auf dem GovTech-Gipfel gibt es halt ganz viele Startups, die irgendwie mit Kommunen Geschäfte machen wollen. Und wenn meine Kunden, die ich mir rausgesucht habe, auf einmal kein Geld haben, dann kriege ich natürlich als Gründer erstmal ein bisschen Panik. Aber für die ist das gar nicht so relevant gewesen. Also das ist für die ein ganz normaler Kunde. Brauchen wir irgendwie andere Botschaften, die wir auch in die Gesellschaft tragen, dass man da irgendwie die Lage der Kommunen für die Leute greifbarer macht?
Also das ist immer Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, irgendwie zeichnet sich die kommunale Ebene aus, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir versuchen gerade vor Ort mit den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen alle Probleme in den Griff zu kriegen und Lösungen für die Menschen zu suchen. Und deswegen denkt jeder, ja, irgendwie schaffen die das schon. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Ratsfrauen und Ratsherren, irgendwie kriegen die das schon hin, haben sie ja immer geschafft.
Das glauben die übrigens auch selber ganz oft natürlich noch.
Ja, aber die Rahmenbedingungen sprechen halt eine andere Sprache. Das ist der Anfang unseres Gesprächs. Noch nie eine so lange Zeit mit solchen negativen Ausschlägen in der Finanzlandschaft. Und wir werden am Ende, wenn das so weitergeht, werden wir fremdbestimmt. Dann dürfen wir es halt nicht mehr entscheiden. Dann machen das die nächsthöheren Ebenen im Rahmen der Kommunalaufsicht. Und wir müssen doch jetzt nur sehenden Auges durch die Städte und Gemeinden laufen. Wir haben vorhin über den Bericht Wieso gesprochen, aber wir können doch überall vor die Tür gehen. Gerade jetzt nach dem Winter. Lass uns doch mal die Straßen in den unterschiedlichen Bereichen anschauen. Die Straßenbaulastträger müssen sich um den Erhalt dieser Infrastruktur kümmern. Aber sinnbildlich stehen doch die Schlaglöcher, die jetzt nach dem Winter auftauchen, die stehen doch für unsere katastrophale Finanzlage. Wenn wir genug Geld hätten, dann würden wir doch die Ersten sein, die überall nachhaltig Straßen sanieren und nicht nur flicken. Weil das ist ja der Gedanke, den du auch vorhin im anderen Zusammenhang gebracht hast. Es ist doch viel effektiver eigentlich und nachhaltiger, grundlegend Investitionen anzugehen. Aber das können wir halt nicht mehr. Schaut euch die Sportanlagen an, die Kulturanlagen, all die freiwilligen Einrichtungen, von denen wir gesprochen haben. Es wird immer noch Ausnahmen geben, aber flächendeckend nimmt diese Qualität, der Zustand dieser Infrastruktur ab und belegt, klar zusammengefasst, aber belegt durch das jährlich erhobene KfW-Panel. Und wir müssen, glaube ich, die Botschaft immer wieder an die Menschen heranbringen, wenn wir nicht mehr weiter können. Was heißt das konkret? Schließen wir dann das Freibad? Reduzieren wir die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek? Schließen wir sie? Schließen wir das Jugendzentrum? Reduzieren wir die Öffnungszeiten? Also eine konkrete Auswirkung. Es kann eben unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr alles so aufrechterhalten werden, wie wir uns das erarbeitet haben und es vielleicht gewohnt waren.
Du hast jetzt gerade angeschaut, dann übernimmt das die nächsthöhere Ebene, wenn die Kommunen das nicht mehr können. Was bedeutet das denn, wenn dann weiter Investitionen gestoppt werden, wenn quasi freiwillige Leistungen natürlich eingefroren werden müssen? Was bedeutet das für Standortqualität, für Wirtschaftskraft, für gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Ich versuche es mal holzschnittartig zu beschreiben. Also die Pflichtaufgaben, die wir vor Ort erfüllen, ist ein technischer Begriff. Aber das, was uns von den Gesetzgebern auferlegt wird, was wir machen müssen, das sorgt dafür, dass in einer Stadt, in einer Gemeinde, dass diese Gegend dann lebenswert ist. Aber was bedeutet denn eigentlich Stadtgesellschaft, Gesellschaft in einer Gemeinde? Was zeichnet meine Gemeinde, meinen Ort aus im Vergleich zu anderen? Das ist das Liebenswerte. Und das kann ich individuell gestalten. Und dafür brauche ich freiwillige Ausgaben. Lege ich einen Schwerpunkt auf Kultur? Lege ich einen Schwerpunkt auf Sport? Lege ich einen Schwerpunkt auf jüngere Menschen? Lege ich einen Schwerpunkt auf Generationengerechtigkeit? Kümmere ich mich besonders um die Älteren und Schwächeren in der Gesellschaft? Das zeichnet uns doch dann aus. Und das alles würde wegfallen. Wir werden dann immer nur noch Pflicht bearbeiten. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Zusammenhalt in einer Stadt- oder Gemeindegesellschaft, dass der zurückgeht. Wenn ich nur noch Pflicht erfüllen kann und das noch nicht mal vollkommen, mir fehlt dafür ja schon das Geld zum Teil. Was unterscheidet mich eigentlich von anderen und was hält mich dann noch zu Hause?
Wenn ich auch, also die Erwartungshaltung auch der Gesellschaft an Kommunen oder an Politik steigt ja stetig eigentlich. Ne? Also es soll alles irgendwie möglich gemacht werden. Immer soll auf jeden Fall jemand dafür verantwortlich sein und zum Schluss soll es auch nichts kosten. Hat Politik vielleicht dann auch so mit Blick auf die Zeit als Bundestagsabgeordneter, hat die auch ein Stück weit zu dieser Anspruchshaltung beigetragen? Also es gab mal irgendwann die Diskussion, jetzt vor 20, 25 Jahren, eher so der Dienstleisterkommune, dass man da quasi ganz viel Wirtschaftsdenken auf die Ebene reinbringt. So sinnvoll das in manchen Bereichen ist, zum Schluss sind aber ja Kommunen keine klassischen Dienstleister. Insofern sind sie vielleicht dann auch ist diese Anspruchshaltung auch ein Stück weit selber gemacht?
Natürlich. Schaut doch die Entwicklung, lass uns sie doch mal anschauen. Ich finde viele, viele Entscheidungen gut, aber die Abgrenzung, was muss Staat machen in seinen verschiedenen Ebenen und was ist eigentlich eigene Verantwortung? Was ist eigenes Risiko? Diese Grenzen verschwimmen ja, weil sehr schnell, du hast das ja gerade angesprochen, sehr schnell kommt der Ruf. Da muss doch der Staat helfen. Da muss der Bund, die Länder oder die Kommunen helfen. Das kann ich doch nicht alleine tragen. Da habe ich doch nicht mit gerechnet. Was meine ich damit? Also ich habe da überall Verständnis dafür, aber das darf nicht die Regel sein, sondern nur, wenn wir es uns erlauben können. Also wenn die wirtschaftliche Entwicklung einbricht, ich fand jede Corona-Hilfe richtig und gut, um Wirtschaft zu halten. Es kann aber nicht der Regelfall sein. So, da war ja auch der Gedanke, bevor hier was nachhaltig wegbricht, müssen wir helfen. Es kann aber nicht der Regelfall sein. Wenn jetzt aktuelles Beispiel kommt, durch die schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten, die wir hier gar nicht bewerten wollen, und die Spritpreise gehen hoch. Es kann ja nicht ernsthaft dem Ruf nachgegangen werden, wir müssen jetzt bei den Spritpreisen auch noch helfen und müssen da den Preis regulieren. Das würde ja sämtliche Marktmechanismen außer Kraft setzen und da ist der Staat am langen Ende überfordert. Also wir müssen wieder das System ausdifferenzieren, Eigenverantwortung und was macht der Staat? Das müssen wir hinbekommen und ich glaube einfach, ich bin da Optimist, dass wir das auch hinbekommen. Das heißt nicht, dass wir Leuten nicht helfen wollen in diesem Staat. Ganz im Gegenteil. Wir haben den Sozialstaat, da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Den Leuten, die der Hilfe bedürfen, denen wollen wir auch helfen. Aber wir können das nicht mit der Gießkanne über die gesamte Gesellschaft oder das gesamte Unternehmertum ausdehnen, weil wir uns das schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können.
Aber das sind doch genau die Punkte, die man dann auch eben politisch ausdiskutieren muss. Genau. Und auch, ne, das kann Politik ja niemand abnehmen.
Genau.
Aber immer zu sagen, alles geht nur mehr und dann machen wir doch, kein Mensch hat ja was dagegen, dass Kitas, dass der Betreuungsschlüssel besser ist. Ne, ich würde mein Kind lieber in eine Kita geben, wo ein besserer Betreuungsschlüssel ist, als in einer, wo ein schlechterer ist. Die Frage ist halt nur zum Schluss, wie muss ich es bezahlen oder wie gehe ich dann jetzt aktuell zum Beispiel damit um? Jetzt habe ich überall Kita-Plätze ausgebaut und wenn ich jetzt hier in Berlin gucke, in vielen Kitas hängen jetzt die Schilder schon in den Fenstern, haben Plätze frei. Die Kosten bleiben aber, also jetzt natürlich nicht für so laufende Kosten, aber die Fixkosten sind ja die gleichen noch. Da ist dann irgendwie das Konnexitätsprinzip ja dann auch ausgehebelt, weil das sind jetzt dann ja Folgekosten und das muss dann halt müssen dann die Träger zahlen.
Ich glaube, Politik muss sich auch auf den verschiedenen Ebenen hinterfragen, sowohl in den Landtagen als auch im Bundestag. Was ist deren Aufgabe? Nur weil ein Thema, was gesellschaftspolitisch Relevanz hat, im ganzen Bundesgebiet auftaucht, heißt das noch lange nicht, dass der Bund entscheidet durch den Bundestag und die Bundesregierung. Unser System im Grundgesetz, was die Mütter und Väter sich klug überlegt haben, sieht vor, dass die primäre Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeit bei den Ländern liegt, sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Verwaltung. Nur wenn ausnahmsweise bestimmte Themen auf der Bundesebene im Grundgesetz festgelegt sind, dann handelt der Bund. Aber wir haben immer mehr die Situation, dass der Bund immer mehr handelt, weil man gestalten will. Und das führt dann aus meiner Sicht zu Blüten, zum Beispiel, angedeutet von dir, aber ich konkretisiere das nochmal, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter, der dieses Jahr anfängt, aufwachsend in den Jahrgängen. Man könnte ja naheliegenderweise denken, es geht um Grundschule, also wir reden über den Schulbereich. Dann ist es in der Verantwortung der Länder, Kultushoheit. Aber der Bund hat entschieden. Und der Bund hat sich dann überlegt, wir siedeln das Ganze mal im Kinder- und Jugendhilfebereich an, weil da haben wir eine Kompetenz auf der Bundesebene. Und denen dann diesen gesellschaftspolitisch nachvollziehbaren Wunsch auf das gesamte Bundesgebiet an. Aber das ist ja nicht die reine Lehre, sondern es ist ein kreativer Ansatz, um diesem politischen Ziel zu folgen. Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu viel machen und wir haben zu viel gemacht mit den Folgen, die du gerade angesprochen hast. Bei dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich weiß jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister vor Ort, das ist nicht konnex ausgeglichen mit Personal und Finanzaufwendungen. Das ist ein Grund dafür oder ein Beispiel dafür, dass unsere Finanzsituation so ist, wie sie ist. Bund überlegt sich was, wir führen aus, bekommen aber leider nicht die erforderlichen Finanz- und Personalmittel.
Und wie kriegen wir jetzt die einzelnen Ebenen sozusagen so committed, dass sie sich dann halt auch, jeder Bundestags- und jeder Landtagsabgeordnete steht ja gern mit dem Scheck irgendwo vor Ort und freut sich, also wenn ich Social Media durchgucke, ich habe wieder irgendwie dafür gesorgt, dass für die Kirche sowieso jetzt ein Sanierungszuschuss im Bundesprogramm XY kommt. Das sind dann immer die super tollen Posts der Bundestagsabgeordneten, dann beim Bundesverkehrswegeplan, das waren ja alles die einzelnen Abgeordneten, die das gemacht haben. Und alle stehen sie quasi in ihren Kommunen und halten den Scheck hoch. Die ganze Arbeit drumherum ist in der Kommune gemacht worden und irgendwie so fürs Foto von der Zeitung kommt dann der Bundestagsabgeordnete. Das ist so oft so ein bisschen der Eindruck, der bei vielen Kommunen sozusagen dann auch noch gibt. Schöne Beispiele auch irgendwie von Dirk Neubauer, als er noch Bürgermeister in Augustusburg war, wo dann quasi der Förderbescheid erst kam, als der Sportverein sich vom Spielbetrieb abgemeldet hat, weil es halt einfach zu lang gedauert hat. Und den Ärger, dass es so lang dauert, hat die Kommune und den Scheck und den Applaus, den hat dann der Bund. Muss man da nicht sozusagen auch an die arbeitsteilige Aufgabenbewältigung auch ran? Und wie kriegt man Abgeordnete dazu, du warst ja selber einer, auf diese Fotosessions zu verzichten?
Also ich glaube, das ist auch eine Frage des Miteinanders. Natürlich finde ich solche Termine auch schön, weil sie vor Ort was bewirken. Tue Gutes oder bewirke Gutes und rede drüber. Das dürfen wir nicht vergessen, weil sonst bekommen die Menschen in der Umgebung das ja alles gar nicht mit. Aber wir müssen doch auf Augenhöhe das Ganze machen. Das ist doch immer ein Zusammenspiel zwischen kommunaler Ebene, gegebenenfalls finanziert das Land noch Co. und der Bund gibt was dazu. Wenn der Bürgermeister, die Bürgermeisterin vor Ort das Projekt gar nicht hätte oder angemeldet hätte für ein Förderprogramm, hätte der Bund oder hätte das Land ja gar keine Fördermittel ausschütten können. Deswegen gehört doch immer der enge Kontakt auf Augenhöhe vor Ort. Der gehört doch dazu. Und dann wären wir, glaube ich, schon mal einen Schritt weiter. Und ich glaube, dass die Menschen vor Ort auch sensibel genug sind und verstehen, was ist denn wirklich wichtig. Wir lassen uns doch auch ein bisschen durch die vielleicht auch mediale Erwartungshaltung immer so ein bisschen auflegen, was wohl jetzt eine nächste Nachricht, ein nächster Klick, ein nächster Zuspruch sein könnte. Aber wenn wir uns wirklich auf das Wirkliche besinnen, auch mal den Kontakt als hochwertig vor Ort ansehen, face to face, mit den Leuten reden und sprechen und einen vernünftigen Umgang miteinander pflegen, ich glaube, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Das ist sehr, sehr wertvoll. Aber wir werden ja die Darstellung, die soll ja auch gar nicht eingegrenzt werden. Es gehört eben auch dazu, über gute Taten zu reden, aber bitte immer gemeinsam und im Hinterkopf haben, wie ist denn ein Projekt entstanden, wie ist denn eine Förderung entstanden.
Ja gut, aber natürlich ist in so einer Förderung natürlich auch immer so ein Stück weit Hierarchie drin. Man sieht es ja auch an der Bürokratie, die sozusagen dafür, wir hatten auch letztens ein Podium, wo der Uli Richter-Hopprich aus Montabaur dann nochmal gesagt hat, also rein theoretisch würde es ja reichen, wenn ich als Bürgermeister qua Amt bestätige, dass die Fördergelder richtig und sinngemäß eingesetzt worden sind. Aber nein, das reicht nicht, obwohl damit sozusagen eigentlich, wenn das falsch wäre, würde er quasi mit einem Fuß im Gefängnis stehen oder sogar mit beiden. Aber nein, das reicht nicht. Es muss nochmal alles nachgewiesen werden. Es muss jede Quittung irgendwie nochmal da zusätzlich, das muss dann alles jemand zusammentragen. Das muss dann auf der anderen Seite jeder jemand prüfen. Das ist halt auch so, wenn der Staat dem Staat nicht vertraut. Gleichzeitig, die Aufgaben werden immer größer und wir machen uns in diesen größer werdenden Aufgaben dann noch mehr Arbeit. Das kann ja nicht sinnvoll sein.
Also es gibt viele Ansatzpunkte. Bei dem Stichwort, was du ansprichst, Förderprogramme, nur holzschnittartig. Wir haben allein auf der Bundesebene deutlich über 100 kommunal relevante Förderprogramme, die sich zum Teil, und da wird es spannend, widersprechen, die völlig ausdifferenziert sind. Es gibt für jede Vorschrift gibt es natürlich einen Sinn und Zweck. Bürokratie ist auch per se nichts Schlechtes, aber man darf sie nicht überziehen. Und es gibt auch Beispiele bei Konjunkturprogrammen, da ist anders gelaufen. Und dafür werben wir auch immer als Deutscher Städte- und Gemeindebund und sagen, Punkt 1, lasst uns diese unendlich große Anzahl von Förderprogrammen mit ausdifferenzierten Förderzwecken zusammenlegen, schrumpfen, mehrere größere machen mit breiteren Zwecken. Dann können sie auch besser eingesetzt werden, weil jede Kommune ist halt unterschiedlich. Erster Punkt. Und vertraut uns einfach vor Ort als Fördermittelgeber, so wie es auch schon in anderen Programmen mal möglich war. Wir haben überall vor Ort ein Rechnungsprüfungsamt, das prüft im Zweifel die ordnungsgemäße, rechtmäßige Mittelverwendung und den Einsatz. Und wenn das nicht stimmt, dann gibt es da auch die Mechanismen vor Ort, darauf zu reagieren. Die Haupt- und Ehrenamtlich Tätigen vor Ort wissen am besten, wie sie ihre Stadt oder Gemeinde entwickeln können. Wo kneift es? Wo haben wir Bedarf? Was können wir mit diesen Mitteln umsetzen? Und nicht zu guter Letzt, wir haben regelmäßig wiederkehrend, alle 4-5 Jahre haben wir Kommunalwahlen und dann haben wir ganz sensible, aufmerksame Wählerinnen und Wähler, die entscheiden dann schon, ob das die ehrenamtlichen Gremien und der zu wählende, die zu wählende hauptamtliche Bürgermeisterin, der Bürgermeister, ob die das in den Augen der Gesellschaft vor Ort richtig gemacht haben. Also das sind Kontrollmechanismen und nur wenn man auf Seite des Fördermittelgebers konkrete Anzeichen hat, dass da Mittel nicht ordnungsgemäß eingesetzt worden sind, dann bitte da nachhaken. Aber nicht per Gießkanne alle per se in Frage stellen und so, wie du das beschrieben hast, alles immer nachweisen müssen bis ins letzte Detail. Das wird uns natürlich schon die Situation deutlich erleichtern.
Du hast ja eben die zwei Stichworte gesagt, also wir müssen das gemeinsam machen und mehr Vertrauen auch ins System und ins Gelingen von bestimmten Punkten mitmachen. Jetzt sind ja, was ist unser Staat? Unser Staat und eine Kommune und die Länder sind ja Orte, an denen wir unser Zusammenleben organisieren. Die sind ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen ja dadurch quasi unser Zusammenleben in der Kommune oder im Landkreis, im Land oder auch in Deutschland auf eine gemeinsame Basis stellen. Das ist das, wozu die da sind. Und werden die nicht mitunter mal überfordert, wenn sie dann eben auch quasi Amazon-like irgendwie alle möglichen Sachen dann irgendwie abfedern sollen? Das ist ja das. Brauchen wir nicht einfach mehr Vertrauen, dass wir das irgendwie zusammen machen? Also sind diese Werte nicht wichtiger, als dass wir immer auf diese kleinteiligen Bedürfniserfüllungen gucken?
Ja, das kann ich unterschreiben. Also lasst uns auf das Wesentliche besinnen. Lasst uns gerade in staatlichen Institutionen vertrauensvoll miteinander umgehen und nicht im Staat schon quasi ein ausgedrücktes Misstrauen haben, dass wir alles überprüfen müssen. Und lasst uns als Staat den Rahmen setzen, auch kommunal vor Ort, und dann nur in Ausnahmesituationen helfen, wo Menschen der Hilfe bedürfen. Und damit deute ich eben an, wir haben natürlich als Bürgerinnen und Bürger auch eine Eigenverantwortung. Und das, was wir selbst dazu beitragen sollten, das müssen wir vielleicht auch wieder ein Stück weit lernen.
Gut, aber da ist ja dann der Staat oder die staatlichen Ebenen auch dafür da, auch Vorbild zu sein für das, was die Bürger sozusagen dann auch verlangen können. Also ein Beispiel, es gab jetzt eine Forsa-Umfrage unter ehrenamtlichen Kommunalpolitikern, du wirst sie wahrscheinlich auch kennen, von der Körber-Stiftung letztens vorgestellt, wo rauskam, dass, also jetzt nur ein Beispiel, Mecklenburg-Vorpommern hatten sie halt sozusagen nochmal hervorgehoben, von den ehrenamtlich kommunalpolitisch Tätigen haben auf die Frage, fühlt ihr euch in eurer Arbeit von der Landesebene gewertschätzt? Wie viel Prozent mit Ja geantwortet?
Wahrscheinlich der geringere Teil.
1%.
Da war die Antwort ja nicht falsch.
Das war ein sehr geringer Teil. Und das sind natürlich dann halt Fragen, wieso sollen dann Bürger dann sich gewertschätzt fühlen in dem, was sie so tun, wenn selbst die, die sich schon für den Staat ja einsetzen, ehrenamtlich, in kommunalen Mandaten als ehrenamtliche Bürgermeister, wenn die das auch schon nicht so erleben. Ich glaube, da haben wir natürlich eine Menge zu tun.
Lass es uns doch nicht als Über- oder Unterordnung sehen, sondern der Bund hat ganz andere Aufgaben und eine ganz andere Sichtweise als die Länder. Und die kommunale Ebene, die zu den Ländern gehört, ist eben die Ebene, die den unmittelbarsten Kontakt zu den Menschen vor Ort hat. Und jeder macht seine Aufgaben oder ist dafür verantwortlich. Aber ich finde, wir müssen eher da kooperativ denn über- oder unterordnungsmäßig denken. Und wenn wir das so sehen, wir diskutieren ja auch von der kommunalen Ebene nicht, wie der Bund bestimmte außenpolitische Fragen diskutieren soll oder wie die Länder bestimmte ureigene Landesaufgaben diskutieren soll oder welche Regelungen sie da treffen sollen. Sondern wir mischen uns ja ein im positiven Sinne, wenn es um unsere Situation vor Ort geht. Aber wir erfüllen nun mal die allermeisten Situationen vor Ort und lasst uns das doch auf Augenhöhe miteinander machen. Und dann gehört doch dazu, dass man wertschätzend über die andere Ebene redet oder mit dieser anderen Ebene umgeht. Aber das gilt in alle Richtungen. Also wir müssen uns ja aber auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wenn wir verschiedenste Zuständigkeiten haben, kriegen wir es vor Ort unmittelbar mit. Dann sagen die Bürger uns schon, was sie davon halten. Aber ehrlicherweise, wie oft weisen wir denn auch eine Verantwortung erstmal auf die Landes- oder Bundesebene ab, obwohl wir vielleicht selbst auch ein Stück weit daran beteiligt sind? Also deswegen meine ich, dass der Umgang miteinander ist, glaube ich, in beide Richtungen wichtig.
Also bevor ich jetzt noch neue Themen aufmachen. Wir waren ja schon so gerade so in Richtung Bürokratieabbau irgendwie so ein bisschen unterwegs, aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr müssen wir da eine neue Folge für sozusagen einen Termin machen zum Thema Bürokratieabbau. Grundsätzlich, wir haben ja jetzt gesehen, die Aufgaben sind riesig und der Trick bei ganz großen Aufgaben ist ja meistens so, dass man sie aufteilt in kleinere Aufgaben und mit einigen schon mal anfängt, damit der Berg nicht so groß ist, damit man auch Dinge hat, die man schaffen kann. Was sind denn die ersten Dinge, die wir jetzt anfassen sollten?
Beim Bürokratieabbau?
nee, da machen wir eine extra Folge, sondern eher so bei dieser, beim Thema Kommunalfinanzen und Organisation des Staates, was das Thema Föderalismus betrifft. Da müssen wir ja jetzt ran. Das ist ja das, was wir relativ, ne, wir müssen die kurzfristige Handlungsfähigkeit sozusagen wiederherstellen und dann die ersten Schritte machen, dass wir das System so umbauen, dass das uns nicht wieder passiert, sage ich jetzt mal.
Das geht so ein bisschen in die Richtung der Antworten zu Beginn des Podcasts. Also bei allem Verständnis für den Gestaltungswillen, insbesondere auf der Bundes- und der Landesebene, das Bekenntnis, nicht nur das Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich das Bekenntnis dazu, keine neuen Aufgaben auf die kommunale Ebene zu übertragen, mit daraus folgenden Kosten, es sei denn, man erstattet uns das komplett. Das ist das sogenannte Moratorium, so kann man es ja vielleicht auch benennen, dass wir erstmal den Status quo halten, um darauf basierend handeln zu können. Der zweite Schritt, die Soforthilfe. So, da müssen wir schauen, wie kriegen wir Finanzmittel zusammen, um uns zu entlasten. Die Defizite haben wir angesprochen. Und der dritte Schritt, es gibt gute Arbeitsergebnisse, die dürfen wir jetzt aber nicht zerreden, sondern wir müssen ernsthaft schauen, wie können wir Kosten ersparen, kurz- und langfristig. Das ist aber ein intensiver Prozess und in unseren Gesprächen haben wir auch immer die Stärke der kommunalen Ebene mit eingebracht. Wir haben nämlich gesagt, wenn wir über Veränderung, und Veränderung heißt ja dann in diesem Sinne, wir müssen von liebgewonnenen Gewohnheiten mal Abstand nehmen, müssen günstiger, besser, schneller werden, insbesondere günstiger in der Situation, dass wir doch einen großen Schatz haben auf der kommunalen Ebene. Also für die Hörerinnen und Hörer nochmal die Besonderheit, wir haben knapp 11.000 Städte und Gemeinden in diesem Land, 11.000. Und wenn wir auf Augenhöhe mit einbezogen werden bei Veränderungen, haben wir ein so großes Netzwerk. Dazu gehört auch das Netzwerk junger Bürgermeisterinnen. Da haben wir ein so großes Netzwerk, dass wir eine Kommunikation auch vereinheitlichen können und dafür werben, dass wir jetzt nicht den schwarzen Peter immer hin und her schieben, sondern dass wir Entwicklungen auch durchtragen können. Und ich glaube, dann haben wir eine Chance, wenn Bund, Länder und Gemeinden auch in der Kommunikation zumindest vergleichbare Argumente liefern und erklären, dass das auch in der Gesellschaft nicht auf Freude stößt, aber zumindest auf Akzeptanz und Respekt stößt. Weil wir müssen uns doch auch im Klaren sein, auch das hast du vorhin mal angesprochen, sobald ich eine einzelne Leistung irgendwo mal rauspicke und sage, da können wir was verändern, ein Thema rauspicke, da können wir was verändern, gibt es garantiert Ansprechpartner, die sich sofort an uns wenden und sagen, das geht aber jetzt gerade genau nicht. Hier mal ein Beispiel, auf uns kommen jetzt Profiteure von Fördermitteln, von Förderprogrammen zu. Die sagen uns, aber wir haben doch jetzt ein so wichtiges, ich nenne jetzt kein konkretes Beispiel, um es abstrakter zu lassen. Mhm. Die nennen uns oder die diskutieren nette Gespräche mit uns und sagen, aber wir müssen doch jetzt gemeinsam eine Strategie entwickeln und dieses Förderprogramm verbessern, dass wir es langfristig wirklich halten können, dass es auf lange Zeit erstmal so bleibt. Da muss man leider die Absage erteilen und sagen, wir können das jetzt bei allem Verständnis und Wertschätzung für genau diesen Zweck, das können wir nicht machen, weil dann sind über 100 andere Förderprogramme auch da und Profiteure, die würden sagen, das müssen wir jetzt auch machen. Und dann könnten wir schon wieder in dem ganzen Großen bei dem Thema Förderprogramm gar nichts streichen. Und da müssen wir doch, da sind wir uns doch auch einig, da müssen wir doch besser werden und am Ende auch effektiver, idealerweise mit weniger Mitteln das Gleiche erreichen. Aber so muss man schauen, dass wir das große Ganze im Blick behalten.
Ja, vor allem, weil das ist ja das, was du damit andeutest. Ich kann ja nicht das große Ganze nur über auf Fördermittel getragen irgendwie umsetzen. Das funktioniert ja eben nicht. Das ist ja auch die Krux bei all den Pilotprojekten, die dann da. Und zum Schluss stellt man immer wieder überraschend fest, übertragbar ist es nur, wenn das dann auch, das andere auch gefördert wird. Und ja, dann ist klar, dass das Geld alle ist, weil das funktioniert natürlich zum Schluss gar nicht. Vielleicht nochmal einen Blick. Uwe Schneidewind hat gerade ein Buch geschrieben, der jetzt ehemalige Oberbürgermeister von Wuppertal, über seine 5 Jahre im Amt in Wuppertal als Quereinsteiger und hat dabei in der Verwaltung vor allem, also den positiven Aspekt, den er da auch rausgearbeitet hat, in der Verwaltung gibt es ganz viele Menschen, die es möglich machen, dass es trotzdem funktioniert. Das wäre, glaube ich, so ein Ansatz, der zu dem passt, was du eben gesagt hast, also dass man vielleicht auch die identifiziert mal flächendeckend das große Netzwerk derer, die es möglich machen, dass es trotzdem, das sind viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das sind viele Leute in den kommunalen Verwaltungen, und dass man die sozusagen empowert, dass es dann halt irgendwie klappt, damit wäre, glaube ich, schon sehr viel gewonnen. Und das ist das, was ich von allen Bürgermeistern immer höre, wenn die über ihre Verwaltung reden. Natürlich gibt es da den einen oder anderen, der irgendwie auch ein bisschen schlafmützig unterwegs ist. Das gibt es in jeder Organisation. Aber die Regel ist, dass da ganz viele Leute arbeiten, die eine Menge drauf haben und auch eine Menge erreichen wollen. Und gerade wenn die Zeiten so schwer sind, dann sollten wir die sozusagen nutzen. Und deswegen ist es, glaube ich, noch wichtiger, dass wir diese Punkte, die du angesprochen hast, auch jetzt angehen. Weil wenn die jetzt über Wochen und Monate erleben, dass es doch nichts bringt, was sie tun. Also wenn wir die, die es eigentlich schaffen könnten, dann auch noch entmutigen, dann haben wir, glaube ich, ein ganz großes Problem.
Also das Jahr 2026 ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wir müssen aus der Analyse und den vielen Vorgesprächen in den verschiedensten Arbeitsgruppen, die es auf der Bundesebene laut Koalitionsvertrag gegeben hat und noch geben soll, wir müssen jetzt in die Umsetzung kommen. Also wir brauchen zum einen Ergebnisse. Wichtig, der Zukunftspakt haben wir vorhin angesprochen. Da erwarten wir jetzt einfach mal eine zeitnahe Einladung, und dass es dann konstruktive Gespräche mit wirklichen Ergebnissen gibt. Und dann muss die Umsetzung angegangen werden. Die wird nicht sofort Wirkung zeigen, aber sie muss dann angegangen werden. Und da ist das Jahr 2026, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und die Erkenntnis, die offensichtlich bei fast allen oder allen vorhanden ist, dass die kommunale Ebene wichtig ist, und ich nehme jetzt deinen angedeuteten Begriff mal auf, wir sind die Möglichmacher vor Ort. Ohne uns ist kein Staat zu machen. Und deswegen muss man uns die Fähigkeiten geben, dass wir über die Pflicht auch noch etwas mehr machen können. Und dafür muss Bund und müssen Länder die Rahmenbedingungen setzen. Inhaltlich, personell, finanziell. Und dann können wir auch, glaube ich, wieder optimistischer nach vorne schauen. Und das Ganze ist ja kein Selbstzweck, sondern dann entsteht, glaube ich, wieder ein höherer Respekt und Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates, weil das merke ich vor Ort. Und das wirkt sich dann nach oben auch bis zum Bund aus und kann auch, glaube ich, in dem gesamten System nur gut tun, weil wir dürfen auch am Ende nicht vergessen, wir sind ein tolles, vielfältiges Land mit unterschiedlichsten Gegenden, Menschen, und dafür lohnt es sich zu engagieren. Und wenn das nicht die kommunale Ebene kann vor Ort, wer denn sonst? Wenn man nicht diese Leidenschaft dafür hätte, sich vor Ort für seine Heimat einzusetzen, wenn man nicht da einen Sinn drin sieht, dann wird man es ja nicht machen. Und deswegen, glaube ich, schreiben auch ehemals politisch Tätige auf der kommunalen Ebene Bücher, um das nochmal irgendwie zu unterstreichen, wie wichtig wir vor Ort eigentlich sind. Und das hoffe ich, dass wir das alles nach und nach wieder ins Lot bekommen.
Sehr schön. Zum Abschluss, was überwiegt? Die Sorge um die kommunale Selbstverwaltung oder die Hoffnung, dass die Krise zu einem neuen, besseren System führt?
Ich bin grundsätzlich Optimist und werde jede Chance nutzen für Gespräche und Änderungen in der Sache zugunsten der Kommunen. Und deswegen hoffe ich, dass diese schwierige Situation Ausgangspunkt dafür sein kann, dass es besser wird.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Das Gespräch, glaube ich, hat sehr gut gezeigt, wie komplex die Lage der Kommunen ist, aber auch, dass es Lösungen gibt, wenn Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Ohne handlungsfähige Kommunen ist kein Staat zu machen. Aber dafür brauchen wir mutige Politik, Aufgabenkritik, starke Netzwerke und starke Städte und Gemeinden, die ihre Aufgaben erfüllen können und Zukunft gestalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt sie gerne. Empfehlt den Podcast weiter, abonniert Wir Kommunalen nachgefragt, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, mit neuen Ideen, Impulsen und Beispielen aus der kommunalen Praxis. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.